Es ist, was ist denn heute überhaupt? Ach ja, da war ich ja zuletzt, habe ich ja häufiger Fehler gemacht. Es ist Samstag, der 3. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was wir uns aufgespart haben fürs Wochenende. Was ist denn so im Feuilleton, in der Popkultur, in der Gesellschaft los? Worüber müssen wir reden? Was hat sich da so angestaut? Und da freue ich mich sehr, wieder mal mit jemandem zu reden, den ich schon vor langen Jahren interviewt habe, als ich noch eine Radiosendung in Berlin hatte. Und dort sitzt er gerade. Er ist Autor, Journalist und Reporter, so hätte ich ihn angekündigt, aber Wikipedia, und das fand ich einfach toll, hat ihn angekündigt, und zwar als deutschen Schriftsteller, Abenteurer, jetzt wird es immer besser, Filmemacher und Vertreter des Gonzo-Journalismus. Herzlich willkommen, Dennis Gastmann.
Danke für die Einladung. Ja, Vertreter klingt ganz besonders charmant.
Ja, absolut. Also zwei Dinge. A, wie glücklich bist du über das Attribut Abenteurer? Das ist ja toll. Ne? Und Gonzo-Journalismus, erklär das bitte ganz kurz denjenigen in unserem Publikum, die das nicht wissen, was es damit auf sich hat.
Also mit dem Abenteurer muss ich immer schmunzeln, weil ich eigentlich das Gegenteil eines Abenteurers bin. Ich bin der sich überall auf der Welt verläuft, der überall auf der Welt vermeintlich scheitert und daraus seine Geschichten schreibt. Echte Abenteurer, ich habe letztens Achill Moser treffen dürfen, den Wüstenwanderer, der durch die größten Wüsten der Welt zu Fuß gegangen ist. Der erzählt von Sandstürmen, der erzählt davon, wie er Kiesel lutscht unter einer Plane, während der wehende Sand über ihm fliegt, sozusagen, um den Speichelfluss zu halten.
Ja.
Ich würde Gonzo-Journalismus heute mit weitem Abstand bezeichnen, einfach seine Geschichte mit voller Leidenschaft anzugehen, sich voll in die Geschichte hineinzubegeben. Das Ganze fußt auf Hunter S. Thompson, der in den 60er, 70er Jahren sich mal ins Milieu der Hells Angels begeben hat und dort ja eingetaucht ist auf eine moralisch fragwürdige Art und Weise. Also
ist Benjamin von Stuckrad-Barre gerade der prominenteste Vertreter des Gonzo-Journalismus?
Ja, möglicherweise. Ja, und ich habe mich zum Beispiel mal, damals hatten wir gesprochen über die Welt der Reichen. Ich habe ein Jahr lang unter Millionären, Milliardären verbracht und versucht herauszufinden, was macht das Geld mit dem Kopf und dem Herzen. Und da merkte ich, da kommst du mit den klassischen Interviewanfragen nicht weiter. Du musst mit den Leuten tanzen, feiern und auch trinken.
Dieses Buch heißt Geschlossene Gesellschaft, ist von 2014, zählt immer noch zu den Büchern, die ich immer wieder gerne lese und nach wie vor auch gerne verschenke und die Leute sich das Buch auch gerne schenken lassen und es dann sogar lesen. Was teilweise aus diesen Figuren geworden ist, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Ja, du und bist natürlich es auch also. Das Buch, das. Ja, du bist es also, der ist noch regelmäßig verschenkt. Ab und zu wird noch eins verkauft, das stimmt. Ein Reichtumsbericht, ja.
Fun Fact des Tages.
Til Schweiger in der Hauptrolle, Drehbuchautor verklagt Konstantin Film wegen Manta Manta, das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Neuer Ärger bei Konstantin Film nach den Vorwürfen gegen Til Schweiger beim Dreh von Manta Manta. Zweiter Teil wird der Filmkonzern jetzt auch von Drehbuchautor Stefan Kanz verklagt. Der Vorwurf, Konstantin Film sei nicht berechtigt gewesen, einen zweiten Teil ohne die Einwilligung des Drehbuchautors zu drehen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Es geht ihm um einen Nachvergütungsanspruch und die Verletzung des Bearbeitungsrechts. Der Mann ist mittlerweile 67 Jahre alt und wird im Abspann des ersten und zweiten Teils als einziger Autor des Originals genannt. So, und das Interessante ist aber jetzt schon, dass der Filmkonzern wiederum über eine Anwaltskanzlei hat mitteilen lassen, dass Stefan Kanz nicht als Autor des Films anerkannt werde, was aber ein bisschen seltsam ist, denn er ist ja im Abspann beider Filme aufgeführt. Also da bin ich ein bisschen verwundert. Und ich bin natürlich auch verwundert, dass jemand sich überhaupt als Autor dieses Films öffentlich zu erkennen kann.
Ja, das war mein erster Gedanke bei der Geschichte. Ich habe gedacht, hätte er doch besser geschwiegen und kann er sich denn nicht glücklich schätzen, mit diesem zweifelhaften Meisterwerk der Filmkunst nicht in Verbindung gebracht zu werden, so wie Evelyn Bodecki, die ja herausgeschnitten wurde aus dem Film und deren Glück es möglicherweise war, nicht in diesem Film zu sein. Aber dann habe ich mal nachgelesen, wer dieser Stefan Kranz eigentlich ist. Und er ist kein Niemand. Er hat auch Go Trabi Go 2 geschrieben. Ach. Go Trabi Go 2. Okay. Aber er ist unter anderem auch einer der Väter des Münsteraner Tatort-Duos und vieler anderer Tatort-Produktionen. Ja, also dieser Mann möchte nach eigenen Aussagen auf die Situation der Drehbuchautoren und Autorinnen in Deutschland hinweisen, die, wenn man so sich umhört, eine miese ist. Also das Drehbuchschreiben scheint eine unglaublich undankbare Aufgabe zu sein. Schlecht bezahlt, immer am Rand, immer bist du so kurz vor dem Herausdrängen aus dem eigenen Film. Und von geplagt von den ständigen Änderungswünschen von Leuten, die ändern, um einfach zu ändern, glaube ich. Ja.
Ach, das ist interessant. Ja, also ich glaube, dass dieser Hinweis durchaus seine Berechtigung hat, denn die Situation ist oft wirklich nicht schön. Die Bezahlung ist auch nicht so doll. Was diesen Nachvergütungsanspruch angeht, da gab es ja vor kurzer Zeit, hatte ja Annika Decker damals, die ja mit Til Schweiger zusammen, ich glaube, war es Keiner Hasen, ich weiß nicht genau, Zweierküken.
Ich glaube, beide, die ich glücklicherweise nicht gesehen habe.
Und da hatte sie auch nochmal Geld gefordert, weil diese Filme unerwartet gut gelaufen sind, also über die Maßen hinaus gut gelaufen sind. Und da war dann ihr Salär nicht mehr ganz dem Aufwand entsprechend. Und wenn ich mich nicht irre, wurde dem auch stattgegeben. Also das scheint Schweiger auch häufiger zu passieren, sowas.
Anscheinend, das ist ein Bereich der Mutmaßung, aber finanziell nicht adäquat am ersten Teil und am zweiten Teil beteiligt zu sein, das ist der Hauptvorwurf von Stefan Kranz offenbar. Ja. Und dann geht es ihm noch um das Fortentwicklungsrecht, das Bearbeitungsrecht, was relativ geschickt ist, wenn es wirklich in seinem Vertrag steht, sich diese Rechte zu sichern. Eines Tages möge dieses Meisterwerk weiterentwickelt werden, möchte ich daran beteiligt sein.
Ja, kannst du mal sehen. Ich finde es übrigens interessant, was Drehbuchautoren angeht. Also wenn die Produzenten kommen, das ist schon nicht schön. Da weiß man meistens, da gehen die Alarmsirenen an. Noch schlimmer ist es, wenn der Schauspieler sagt, du, ich habe über Nacht das Drehbuch mal mitgenommen, ich habe es nochmal umgeschrieben, hier, guck doch mal rein. Ja. Dann weißt du, dann ist ganz vorbei.
Und hatte nicht Til Schweiger gesagt, er hat das Drehbuch zu Manta Manta 2 in einer Nacht geschrieben und sei dann nach Mallorca geflogen? Ja, leider schon.
Blattgold.
Kneipen, eine Bilderreise zu Tresen, Trinkern und Träumern. So ist es im aktuellen Stern zu sehen. Deutschland ist ein Kneipenmärchen, eine Bilderreise, wie gesagt, zu Tresen, Trinkern und Träumern. Das Ganze hat Moritz Herrmann zusammengestellt und es ist im aktuellen Stern eine wirklich ganz tolle Fotoserie. Es beginnt schon mit der Kneipe zum Glaskasten im Arbeiterviertel Barmbek in Hamburg. Viele der Stammgäste haben noch die alten Zeiten erlebt und treffen sich hier abends gern auf ein Bier. Und diese Bilder Serie im Stern ist wirklich ganz toll gelungen. Also es gibt so diverse Kneipen in Deutschland, auch in Dresden beispielsweise. In einer anderen Kneipe ist sogar ein Pferd. Das steht da nicht auf dem Flur, sondern es guckt da quasi irgendwie mehr oder weniger so zum Fenster rein. Und ich muss sagen, beim Anschauen des Print-Magazins, da hatte ich also spontan Lust, sofort mich in eine Kneipe zu setzen. Ich habe das Heft gelesen, allerdings also um 11 Uhr morgens. Wobei das in der einen oder anderen Kneipe jetzt auch das wäre jetzt kein Grund, einem da nicht eine Pilztulpe hinzustellen.
Ja, diesen Glaskasten kenne ich. Also wir wohnen nicht weit von ihm entfernt und ich muss gestehen, dass ich noch nie mich hineingewagt habe. Und so ist es ja oft mit solchen Kneipen. Ich werde oft gefragt, wo beginnt denn das Abenteuer? Was ist ein Abenteuer überhaupt? Und ich sage manchmal, es beginnt schon da, in dieser Eckkneipe, wo die Männer mit den Kutscherwesten sitzen und rauchen und du dich fragst, was für Gestalten. Sie sitzen dort seit Jahrzehnten offenbar. Und was hat diese Kneipe zu erzählen? Was hat dieser Tresen zu erzählen? Was haben diese Leute dort erlebt? Einfach mal hineinzugehen.
Ne? Das ist für jemanden deiner Profession, glaube ich, wirklich eine Mine, aus der man unendlich viel schöpfen kann. Also ich habe das auch schon einige Male gehabt, dass ich in solchen Kneipen war und ich habe dort wirklich spannende Dinge erfahren, mir irgendwie eine Schillerlocke mit jemandem geteilt, der unglücklicherweise auf dem Kiez, also quasi, er saß dann irgendwann wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Ja. So, also man hört einfach ganz viel. Oder ich saß in der Kneipe, da lief ein Schäferhund über den Tresen. Der Schäferhund hieß Lady, daran habe ich mich erinnert, fand ich auch toll. Und in einer Kneipe in Bochum, in der Pinte, Da hat der Wirt mal damals, da saß ich mit meiner Frau, spontan eine Lokalrunde gegeben, als ruchbar wurde in der Kneipe, dass Helmut Kohl gerade gestorben ist. Und da hieß es nur, ich habe den Dicken gehasst. Und dann hieß es eine Lokalrunde. Ja, so viel dazu.
Meine Heldengeschichten, ich bin meinem Kumpel Schucki unheimlich dankbar, dass er mich irgendwann mit Mitte 20 mal in den Kiez eingeführt hat und mich von Kneipe zu Kneipe geschleppt und getragen hat. Er selbst hat im Blauen Peter gekellnert und zwar so intensiv, dass er am Ende draufzahlen musste, weil er an diesem einen Abend zu viel getrunken hat. Ich erinnere mich natürlich an den goldenen Handschuh, wie ich da Arm in Arm mit einer Obdachlosen getanzt habe, sehr beschwingt. Ein Herr, der irgendwann reinkam, ein Fotoalbum auf den Tisch legte und uns Fische zeigte, also er war Angler offenbar und erzählte uns von der Magie des Angels und bis hin zu jemanden, den ich mal im Clochard war das, glaube ich, diese Kneipe, die 24 Stunden immer geöffnet ist, auf dem Tisch hab onanieren sehen.
Ach Mensch.
Ja, einprägende Geschichten, die manchmal, wenn es zu nah und zu eng und zu bedrohlich wurde, nur durch ein kräftiges St. Pauli gelöst werden konnten. Also dann lösten sich die Leute, streckten die Arme in Euphorie in den Himmel und feierten und man konnte flüchten.
Ja, so, aber in dem Moment in der Kneipe aber auch der Satz, ich habe jetzt Lust auf ein paar Shots, also auch völlig missverstanden worden, oh Gott.
Unterm Radar.
Am Watzmann in Bergnot, so schreibt der Spiegel über gerettete Urlauber, die sich über den Service der Bergwacht beschwert haben. Zwei Urlauber aus Nordrhein-Westfalen sind bei einer Wanderung am Watzmann in Bayern in Bergnot geraten. Ihre Rettung war für alle Involvierten riskant. Besonders dankbar zeigen sie sich jedoch nicht. Also ein 37-jähriger Mann, eine 29-jährige Frau aus dem Münsterland und die haben sich dann ein bisschen verschätzt am Watzmann. Da kam die Bergwacht. Es waren übrigens insgesamt 16 Bergwachtler und zwei Helikopter. 7 Stunden hat das Ganze gedauert. Und ja, die beiden waren dann ihren Rettern nicht wirklich dankbar, denn die Retter mussten dann diese beiden anweisen, dass sie zum Beispiel ihr Zelt nicht mitnehmen und mussten einfach schnell ihre Sachen da lassen.
Ich glaube, es ging um den Hüttenschlafsack.
Der Hüttenschlafsack, das war's, genau.
Das muss ein sehr teures Exemplar gewesen sein, das sie nicht zurücklassen wollten. Schlimm, habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Schlimm, dass sowas heutzutage in unserem Lande möglich ist. Also, dass man nicht ein bisschen Service erwarten kann, wenn man gerettet wird. Dass man nicht ein bisschen Komfort bekommt dafür. Also, sie haben ja dann wohl auch gesagt, sie seien in medizinischen Verhältnissen, wo es um Gesundheit geht, sie seien nie so schlecht behandelt worden. In keinem Krankenhaus, in keiner Arztpraxis. Da empöre ich mich gerne mit.
Ja, das ist aber wirklich auch wahnsinnig zeitgeistig. Es ist wirklich so Classic Millennials auch, ne? So der Server, irgendwie, wir haben überlebt, Rettung war okay, aber insgesamt Service unfreundlich. Ja. Ich gebe 2 Sterne.
Genau. Und ich muss Sterne abziehen, ja.
Ja, fantastisch.
Wenn Ihnen diese Rettung gefallen hat und hier ist noch eine kleine Aufmerksamkeit der Bergwacht, dann bewerten Sie uns doch bitte bei TripAdvisor.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
The Guardian meldet, AI-controlled US military drone kills its operator in simulated test. No real person was harmed, but artificial intelligence used highly unexpected strategies to achieve its mission and attacked anyone who interfered. Also es gab offensichtlich einen US-Militärtest mit künstlicher Intelligenz und die sollte dann eine Drohne betreiben und das Prinzip war im Grunde genommen, dass am Ende ein Mensch, also in diesem Falle nur eine Testperson, keine wirkliche, aber ein Mensch hatte am Ende immer noch die Entscheidungsgewalt, die künstliche Intelligenz zu overrulen. Also die letztgültige Entscheidung blieb dem Menschen. Da hat aber die Drohne das Gefühl gehabt, also die von der KI gesteuerte Drohne, der Mensch steht meiner Mission im Weg. Also was mache ich? Ich kill einfach den Menschen.
Ja. Es ist so simpel, es soll sich um eine Simulation gehandelt haben. Mhm. Inzwischen, was ich gelesen habe, rudert der zitierte Oberst zurück und sagt, es habe sich nur um ein Gedankenspiel gedreht.
Ach so.
Also er streitet offenbar diese Simulation schon ab, weil er merkt, welche Wucht diese Nachricht haben könnte, wenn sie stimmen würde. Wir müssen, glaube ich, sehr im Konjunktiv bleiben hier an dieser Stelle. Denn was würde es bedeuten, wenn die KI von sich aus darauf kommt, der Operator hat mir verboten zu töten, also töte ich den Operator. Ja. Manche rufen ja schon angesichts der künstlichen Intelligenz das Ende der Menschheit aus. Und andere sagen, na, vor der Eisenbahn hatten die Menschen auch Angst. Sie müssen halt lernen, damit umzugehen und Regeln zu finden und Weichen zu stellen sozusagen.
Ja,
aber
ja, wobei Weichen stellen gerade in Deutschland ist natürlich auch in dem Zusammenhang, das haben wir ja nur, erleben wir ja täglich, wie gut das läuft. Ja, nur die KI hat natürlich ein wesentlich größeres, sagen wir mal, Superspreading-Potenzial als die damals jüngst erfundene Eisenbahn. Also die Bedenken sind durchaus nachvollziehbar, vor allen Dingen, wenn sie von Leuten kommen wie Sam Altman, das ist ja, glaube ich, der Chef von, was ist es, irgendwie ChatGPT oder so. Also ein führender, quasi ein führender Kopf im Bereich der künstlichen Intelligenz, und er selber und auch viele andere flehen ja jetzt schon fast die Politik an, bitte, bitte reguliert uns, weil sie es offensichtlich von sich aus selber nicht können oder nicht wollen oder möglicherweise Angst haben, wenn Firma 1 sagt, also wir begrenzen jetzt hier unsere Forschung, wir machen jetzt nicht weiter, haben aber Angst, dass Firma 2 bis 8 trotzdem dann weitermachen und setzen jetzt darauf, dass die Politik da den berühmten Rahmen steckt.
Ja,
also scheint mir aber auch nicht sehr realistisch, dass das passiert.
Es wirkt so wie, Hilfe, wir haben ein Monster erschaffen, als sei, und manche sagen das ja auch so, künstliche Intelligenz eine Art neue Lebensform. Und die Frage ist, wie wir mit ihr leben und ob wir koexistieren können mit dieser künstlichen Intelligenz.
Ja, und der Gedanke ist ja eigentlich, dass sie uns hilft. Also so wie die KI sein soll, würde sie ja Sekretärsdienste machen oder lästige Schreibarbeiten.
Ja, das ist das, was ChatGPT selbst sagt, wenn man sie fragt, das habe ich getan, Hand aufs Herz, wie böse bist du? Dann sagt ChatGPT, Bösartigkeit sei keine Kategorie und was ich bin, ist ein Assistent oder eine Assistentin des Menschen. Stand jetzt.
Okay, sozusagen. Das hätte auch vielleicht Putin von sich auch irgendwann gesagt.
Möglicherweise.
Auf die Frage, wie böse sind sie? Wahrscheinlich wäre die Antwort ähnlich ausgefallen. Ich möchte doch nur helfen.
Abseits von künstlicher Intelligenz gibt es einen sehr sehenswerten Film, vor einigen Jahren in die Kinos gekommen, National Bird, von meiner ehemaligen Kollegin Sonja Kennebeck, die ich noch vom NDR kenne, die heute in New York unabhängige Dokumentarfilmerin ist. Sie hat sich in diesem Film beschäftigt mit traumatisierten Drohnenpiloten und Pilotinnen, die selbst den Abzug drücken mussten, nur Bildschirme vor sich und dann mit den Konsequenzen leben mussten.
Interessant, dieses Thema hat man ja immer wieder auch mal lesen können und habe ich von diesem Film sogar Kenntnis gehabt. Man stellt sich das ja mal so abstrakt vor, dass die Drohnenpiloten oder die Leute am Abzug eigentlich, und das Wort eigentlich, ne, Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, gar keine wirkliche emotionale Bindung zu dem haben, was sie da getan haben. Aber das scheint ja offensichtlich anders zu sein.
Ja. Es ist, glaube ich, leicht mit einem Computerspiel zu verwechseln, das, was sich dort tut. Und möglicherweise umso leichter, den Abzug, den sprichwörtlichen, zu drücken, wenn man nur Pixel vor sich sieht.
Unterm Radar.
Schauplatz von EPG-Gipfeltreffen. Drei Fakten über die Republik Moldau. Sowas entnimmt man natürlich dem altehrwürdigen ZDF. Moldau, ein wenig bekanntes Land, ist nun Tagungsort eines Gipfeltreffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Was es über die Republik zu wissen gibt, drei Fakten, das kann man dann bei ZDF heute nachlesen. Besonders interessant ist ein Fleckchen Erde, das auch im Zusammenhang mit diesem Treffen erwähnt worden ist. Die meisten von uns können aber nicht wirklich etwas anfangen mit der selbsternannten Republik Transnistrien. Es klingt sogar fast, als sei es irgendwie ein Ort aus einem Sketch, aber es gibt ihn wirklich und das weißt du, weil du da nämlich schon gewesen bist.
Ja, ich habe einmal ein Buch über unentdeckte Länder geschrieben und dabei Transnistrien besuchen dürfen. Erinnere mich an lange Fahrten von Chișinău in Moldau durch Sonnenblumenfelder, bis wir dann irgendwann an die Grenze kamen. Und dort wurden wir dann erst kontrolliert von moldawischen Soldaten, wenn ich mich recht erinnere, dann von transnistrischen Soldaten und später von russischen Soldaten, bevor wir dann Einzug in die sehr kuriose Republik Transnistrien erhalten haben. Damals Und so ist es, glaube ich, auch heute noch, wurde der Geheimdienst dort immer noch KGB genannt. Mhm. Man sagte mir auch, er läuft auch noch wie eine Rolex, der KGB, also nicht FSB, sondern immer noch KGB. Ja. Man kann dort den echten Kalten Krieg noch erleben. Lenin steht noch auf dem Sockel. Wir wurden morgens von Gewehrschüssen geweckt. Ich bin mit einem Fotografen damals gereist, oder einer Fotografin. Und ich habe danach gefragt, was sind das für Schüsse, was um Gottes Willen ist hier los? Und ja, unser Reiseleiter in Transnistria sagt, oh, das sind nur russische Soldaten, die üben hier nur, die üben nur. Also die sind überall präsent in Transnistrien, eine Art Schutzmacht, damals schon gewesen, damals, mhm, es war vor 7, 8 Jahren meine Reise. Auf den Bussen in Transnistrien stand damals aber schon in russischer Sprache, auf nach Russland, wir sehnen uns nach Russland. Ich selbst habe Fanartikel gekauft, in denen Putin mit einer Atombombe abgebildet wurde und es stand groß drauf, in Putin we trust. Mir wurde erklärt, dies sei ein Landstrich auf der Welt, der sich eindeutig nach Russland sehnt. Mhm. Die Leute dort hatten moldawische Pässe, sie hatten transnistrische Pässe, sie hatten teils rumänische Pässe, aber auch schon russische Pässe. Alles war schon bereitet worden. Man wartete nur noch auf den Ruf aus Moskau. Und wenn man fragte, gibt es Transnistrien eigentlich?
Ja.
Dann hieß es in Moldawien, nein, Transnistrien ist ein Land, das es nicht gibt. Das ist Moldawien, wovon du da sprichst, oder Moldau. Mhm. Die Russen sagten, wir haben damit überhaupt nichts zu tun, gar nichts zu tun.
Okay.
Und in Transnistrien hieß es, schau uns an, wir haben ein Parlament, wir haben eine eigene Regierung, wir haben unsere eigene Währung, wir haben unsere Pässe, unseren eigenen Geheimdienst, wir sind stolz, Transnistria zu sein. Wir existieren, mein Freund.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Gürtelrose-Impfung reduziert Demenzrisiko drastisch. Das, schreibt der Fokus, noch immer ist die Ursache für Demenz mit der häufigsten Unterform Alzheimer nicht abschließend geklärt. Zuletzt untersuchten mehrere Studien die Rolle von Viren und Bakterien. Eine Preprint-Studie hat nun den Zusammenhang von Gürtelrose-Impfung und Demenz untersucht mit deutlichem Ergebnis. Also es scheint so zu sein, dass eine Gürtelrose-Impfung die Wahrscheinlichkeit einer Demenzdiagnose um 19,9% verringern würde, und zwar in den folgenden 7 Jahren. Also ich meine, knapp 20%, das ist ja nun schon wirklich ein ziemlich beeindruckender Wert. Und wenn man bedenkt, dass 1,8 Millionen Menschen in Deutschland unter Demenz leiden, dann ist das, dann kann man es ja durchaus mal als hoffnungsvolle Botschaft bilanzieren.
Also wir sollten hier sicher keine Impfempfehlung abgeben.
Ja, also nein, aber bitte nicht. Nein, besser nicht, schon wieder auch kein, nein, nicht die Impfscheiße schon wieder. Oh, bitte, nein.
Besser nicht. Aber das Gefühl, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, ist tatsächlich ein hoffnungsvolles. Wenn es die Möglichkeit gäbe, und es scheint noch etwas vage zu sein, aber diese wirklich furchtbare Krankheit einzudämmen oder das Risiko zu verringern, ja, dann ist jeder Schritt da gut, denke ich. Denn nicht nur ich, viele erleben es einfach, wie ihre Verwandten, wie älter werdende Personen, geliebte Menschen sich vor deinem Auge, vor deinem sehenden Auge auflösen, wie du sie festhalten willst, aber ihre Erinnerungen schwinden. Alles scheint sich einfach ja in Luft aufzulösen, bis hin zu deinem eigenen Namen und zu deiner eigenen Figur. Also ich
ja, es ist so grausam. Ja. Ne? Es ist so ja, wahnsinnig grausam. Es gibt ja nur noch andere schwere Krankheiten, die einen dann vor allen Dingen körperlich befallen und auch dafür sorgen, dass man möglicherweise auch nicht mehr ganz optisch dem entspricht, wie die Leute einen kennengelernt haben. Ja. Aber auf der anderen Seite, dass so der Geist so vermeintlich verschwindet und dass so nichts mehr, also du wirst, wie du es richtigerweise ja sagst, du wirst vor den Augen deiner Angehörigen ausradiert. Das erscheint mir auch wirklich so der Gipfel der Grausamkeit zu sein, zumal es ja auch für die Angehörigen dann auch durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe ist, sich an die Person so zu erinnern, was halt eben nicht der letzte Stand gewesen ist, sondern das, was die ganzen Jahre vorher der Fall gewesen ist.
Und dann kommen Dinge aus der Vergangenheit hoch. Ich weiß noch, in der ersten Phase, wie meine Großmutter sich immer an die Stirn geklopft hat mit der Faust und gesagt hat, was ist mit meinem Kopf los, irgendwas stimmt nicht mit meinem Kopf. Und in der ersten Phase, in dieser Phase war es für sie am schmerzhaftesten, glaube ich, zu merken, dass sie vergisst. Besser wurde es für sie, als sie nicht mehr bemerkte, dass sich ihr Gedächtnis auflöste. Da wurde es für uns umso härter, für die Familie, weil klar wurde, es wird der Tag kommen, da wird sie uns nicht mehr erkennen. Und so kam es dann auch bis kurz vor ihrem Tod, wo sie ihre Erinnerung noch einmal aufflackerte, wirklich fast wie im Film. Sie öffnete noch einmal die Augen, strahlend blaue Augen, sah uns alle einmal an, konnte uns plötzlich noch einmal zuordnen, wusste, ich bin ihr Enkel, das ist ihr Sohn, das ist ihre Tochter, und hat jedem nochmal etwas mit auf den Weg gegeben. Mir sagte sie, mein Junge, zieh dich bitte immer warm an, dass du dich nicht erkältest. Das war unheimlich schön.
Der Trick der Woche.
Eltern wollen ihr Kind Putin nennen. Behörden wird es zu bunt mit fatalen Folgen im Kindergarten. Das entnehme ich dem Merkur. Es ist eine Geschichte in vielen Akten. Eltern in Schweden wollen ihr Kind Putin nennen. Die Steuerbehörde verbietet es. Sie versuchen es erneut. Insgesamt 8 Versuche startet die Familie. Nun folgt der 9. Eine neue Idee soll die Behörden vom kleinen Putin überzeugen. Doch warum wollen die Schweden ihr Kind nach dem russischen Machthaber benennen, mitten im Ukraine-Krieg? Und wie hat der offiziell namenlose Junge in den letzten 3 Jahren geheißen? Also zunächst einmal vielen Dank an Arne Zeigler, der schickte mir das nämlich via WhatsApp und sagte, diese Meldung schreit doch im Grunde genommen deinen Namen, und er hatte natürlich völlig recht. Also es ist so, dass Vater Ronny, so heißt er, der schwedischen Zeitung Expressen gesagt hat, naja, man sehe es sofort, der Kleine ist einfach ein richtiger Putin, ja, weil der will alles bestimmen, alles soll nach seinem Willen gemacht werden, und das allein scheint dann schon Grund genug zu sein, ja klar, dann nennen wir den Kleinen doch Putin. Also nur zum Vergleich, selbst Bushido, Familie Bushido haben ihr Hausschwein Putin, das also einst so hieß, umbenannt.
In Pudding.
Und jetzt der Junge.
Dabei ist doch Ronny, der Vater des Kindes, schon genug gestraft und sollte aus schmerzvoller eigener Erfahrung doch wissen, was sich gehört. Also eines finde ich daran sehr positiv, weil ich rate immer dazu, und ich werde jetzt bald Onkel, mein kleiner Bruder wird Vater, schaut euch das Kind doch erstmal an, bevor ihr es Carlos nennt oder Roxanne. Sieht es wirklich so aus oder nicht? Oder möglicherweise wäre ein anderer Name passender. Insofern erstmal gutes Kind anzuschauen, dann zu überlegen, es sieht aus wie Putin. Ich könnte mir vorstellen, dass ein etwas unverfänglicher Name für den Lebenswandel und die zukünftige Karriere des Kindes möglicherweise förderlicher wäre. Man weiß nie, das Ganze ist ja auch immer eine Wette. Man fragt sich dann, welche Namen könnten folgen, wenn die schwedische Regierung jetzt diesen Namen Putin erlaubt.
Orban, dann kommt der, oder der Name Putin, oder sie schwenken um und sagen, okay, wir haben gelernt, wir haben verstanden, wir nennen ihn Erdogan, wir nennen ihn Orban, liebes Amt, dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los.
Demokratisch gewählt, Hello Dictator.
Ja, oh, toll, ne? Übrigens, warst du auch so überrascht, Viktor Orban ist am 31. Mai, also vor wenigen Tagen, 60 Jahre alt geworden. Ich habe das im Freundeskreis fallen lassen und alle waren förmlich geschockt, dass dieser Mann ja noch so vergleichsweise jung ist.
60, also herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich bin auch etwas schockiert, weil ich immer hoffte, dass sich das Orban-Problem vielleicht auch biologisch lösen könnte.
Ja, das, nein. Also solche Leute werden offenkundig relativ alt. Wie gesagt, Orban ist ja auch gar nicht alt, aber er plant wahrscheinlich schon die nächsten 30 Jahre da eine steile und stabile Regentschaft, nehme ich mal an. Ne?
Ja.
Also in Deutschland ist übrigens, das sei noch angemerkt, da wurde laut Taz der Name Putin 2018 vor Beginn des Angriffskrieges einmal als Vorname vergeben. Das hat also offensichtlich geklappt. Belmondo oder Blitz wurden dagegen abgelehnt. Das erscheint mir eigentlich nicht besonders logisch, weil ich finde Belmondo, also ich meine, Nachname ist eh wunderbar, man verbindet sehr viel Positives damit, aber als Vorname, also ich habe immer das Gefühl, jeder Dritte bei irgendwelchen RTL2-Dokus heißt bereits so mit Vornamen.
Und ich finde es elegant, ich finde auch die Kombination sehr schön und erquicklich, wenn man Belmondo Blitz Schmidt heißt zum
Beispiel.
Großartig,
ja, oder?
Ja.
Also ich finde, da sollte es mehr von geben. Ich weiß nur, damals in der Grundschulklasse meines Neffen gab es einen Jungen, der hieß Iron Mike.
Ich meine, Harry Kane ist ja auch durchgegangen. Warum nicht auch Belmondo Blitz Maria Putin?
Das hat mich überrascht.
Psychology Today meldet, Post-Concert Amnesia is not Amnesia. Also es geht wohl darum, dass mehrere Menschen ein Phänomen berichtet haben. Und zwar hatten sie nach einem Taylor Swift-Konzert eine Art Amnesie verspürt. Sie konnten sich an so wenig erinnern. Und deswegen hat jetzt auch Psychology Today sich mit diesem Thema befasst und klärt auf, Leute, wenn ihr glaubt, ihr habt jetzt irgendwie eine Art Amnesie und ihr könnt euch an nichts erinnern, dann ist das nicht die klassische Amnesie, sondern es hat in erster Linie damit zu tun, dass das Gehirn so zwei Wege geht. Also entweder ist das Gehirn so geschaltet, du bist im Moment und du erlebst und bist so auf das Erleben fokussiert. Das kann aber dazu führen, dass du dich an nicht so vieles erinnerst. Würdest du aber anders auf ein Konzert gehen und sagen, ich konzentriere mich jetzt sehr auf gewisse Dinge, weil ich sie unbedingt erinnern will, dann kann es passieren, dass du das Erleben nicht mehr hundertprozentig hast. Das fand ich bemerkenswert. Das geht auch so ein bisschen zurück auf das, was Daniel Kahnemann mal geschrieben hat. Schnelles Denken, langsames Denken, Nobelpreisgewinner. Ich kann mir das aber so schwer vorstellen. Also, dass es da so zwei verschiedene Denkschulen in dem Moment gibt.
Möglicherweise hat es auch etwas mit der Musik von Taylor Swift und deren Eintönigkeit zu tun, dass man sich nicht daran erinnert. Das mag alles stimmen. Ich halte die Geschichte für eine PR-Nummer, ohne sie vertieft zu haben und überprüft zu haben. Aber es klingt so wie, ich war so im Moment, ich habe alles vergessen und habe getanzt und geliebt und gefeiert, war in der Mitte meiner selbst und kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, das mag ein Syndrom sein, eine Taylor Swift-Amnesie. Das mag aber auch eine gute Verkaufe sein vielleicht.
Ja, ich kann
mich an manche Konzerte auch nicht erinnern, was andere Gründe haben mag vielleicht.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist übrigens in diesem Falle eine nicht ganz unproblematisch, aber trotzdem tägliche moderative Brücke. Denn wenn man sich nicht erinnern kann, dann war man möglicherweise auch beim Rammstein-Konzert.
Endgültig zu weit gegangen.
Verlag beendet Zusammenarbeit mit Till Lindemann von Rammstein. Das berichtet die Berliner Zeitung. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch hat angegeben, die Zusammenarbeit mit Till Lindemann von Rammstein zu beenden. Ein Sexvideo sei schuld. Also Till Lindemann hat ja mehrere Gedichtbände bei Kiepenheuer und Witsch rausgebracht. Die waren unter anderem da auch schon umstritten, wie man so schön sagt. Es geht unter anderem ja auch um Gedichte, in denen es da um die Fantasie des lyrischen Ichs geht, wie er eine betäubte Frau vergewaltigt. Da konnte man sich zu Recht aufs lyrische Ich berufen. Und jetzt gibt es aber diese Gesamtgemengelage, dass es ja ein großes Thema gibt in dem Zusammenhang. Also das ist ja so mehrgliedrig. Also es gibt einerseits mehrere Zeuginnen-Aussagen, dass es offenbar eine Art Sexcasting gibt für Groupies, die dann nicht die klassische Party machen sollen mit den Bandmitgliedern von Rammstein, die angeblich wohl ganz gut sind, sondern soll es nochmal eigene Partys mit dem Sänger Till Lindemann geben, die unter anderem dann auch so gelaufen sein können. Es ist ja alles im Bereich der Mutmaßung, das muss ja alles noch juristisch geklärt werden, aber es gibt mehrere Zeuginnen-Aussagen, die sagen, dass dieser Sex nicht wirklich einvernehmlich gewesen ist, möglicherweise auch unter Zuhilfenahme von Betäubungsmitteln. Also im Großen und Ganzen eine wirklich sehr, unappetitliche, schäbige Geschichte, die jetzt zu klären ist. Und der Verlag Kiepenheuer und Witsch distanziert sich jetzt von Lindemann, aber auch vor allen Dingen deshalb, weil es ein Pornovideo geben soll, in dem sogar dieser Gedichtband eine Rolle spielt, der soll in diesem Video auftauchen. Ich weiß wirklich nicht, was er mit diesem Gedichtband da anstellt in dem Video.
Gleichzeitig soll dieses Video aber auch schon Jahre alt sein und Jahre veröffentlicht sein. Ich finde, dein Nachsatz war der entscheidende, das noch zu klären ist. Ich habe das alles gelesen und auch aus einer gewissen Erschütterung heraus, einer großen, tiefen Erschütterung heraus konsumiert.
Ja.
Aber das alles passt erstmal sehr gut zusammen. Und das ist aber auch die Gefahr bei der ganzen Sache. Mhm. Ich glaube, die Gefahr ist, dass du schnell eine große Lust im Kombinieren, im Zusammenschließen entwickelst und wir über Dinge hier reden, die wir den Ermittlerinnen und Ermittlern überlassen sollten. Ermittlungen, die hoffentlich geschehen und wenn sie sich bewahrheiten, haben wir es hier wirklich mit einer absoluten Schande, mit widerlichsten Vorkommnissen und schwersten Missbrauch zu tun, der hoffentlich Folgen hat. Aber bis hierhin, ich für meinen Teil möchte mich daran, an diesen Spekulationen nicht beteiligen.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Naja, oder halt eben schon. Denn das Buch heißt Dali. Ich hoffe, Dali ist richtig oder ist es Dalé? Wie heißt denn dieser Elefant, über den du geschrieben hast und den Jungen, der sich mit dem Elefanten anfreundet?
Also in indischen Sprachen würde man tatsächlich eher Dalé sagen. Mhm. Ich habe die vermeintlich indische Schreibweise des Elefanten gewählt als Hommage an Salvador Dalí und den Surrealismus und spreche den Elefanten auch selbstbewusst Dalí aus.
Ja, also im ersten Moment hat es mich ja fast so ein bisschen erinnert an hier, wie heißt das, Life of Pi, Life of Pi, an, also quasi Schifffahrt mit Tiger. Also in diesem Falle ist es die Freundschaft eines Jungen mit einem Großwild, trifft es ja nicht ganz, aber mit einem Elefanten. Und die Frage, die ich mir stelle, zunächst einmal ganz simpel, warum diese Geschichte? Warum Indien? Warum ein Junge, der sich mit einem Elefanten anfreundet? Und der dann auch noch sein Gedächtnis verliert. Ja, wir waren ja schon beim Thema vergessen. Das ist ja so ein bisschen heute das Überthema.
Dabei sagt man doch, ein Elefantengedächtnis vergisst nie.
Ja.
Aber ich habe mich eben gefragt, was, wenn es doch geschieht und mich in dieses Gedankenspiel total verliebt. Mhm. So sehr, dass ich meinem Verleger ursprünglich sagte, ich brauche 6 Monate ungefähr, um die Geschichte zu schreiben, werde nach Indien reisen, werde auf die Andamaneninseln reisen, dort, wo die Geschichte spielt. Bisschen was lesen, mit Mahouts, mit Elefantenführern sprechen, die Elefanten ihr Leben lang betreuen. Und ich brauche dann so ungefähr 6 Monate, halbes Jahr. Und mein Verleger Gunnar sagte vom Rowohlt Verlag schmunzelnd, du, wir schreiben mal 1 Jahr in den Vertrag. Und, und wenn du ein halbes brauchst, freuen sich alle, steht der ganze Verlag Kopf, sind wir alle glücklich. Heute 5 Jahre später weiß ich, was es bedeutet, einen Roman zu schreiben mit einem lyrischen Ich, das nicht ich ist, nämlich dieser junge Bellini heißt er in der Geschichte mit dem Elefanten Dalí. Da endet auch schon die Parallele zu Life of Pi oder Life of Pi, würde ich sagen. Ja, es ist ein Junge, ja, spielt in Indien, ja, es ist ein Tier, aber dahinter steckt eine wahre Geschichte tatsächlich. Es gab eine Zeit, die liegt nicht allzu lange her, in den späten 40er, 50er Jahren, als Indien unabhängig wurde, hat man Menschen und Elefanten auf Schiffe verladen, um sie quer über den Ozean zu fahren, auf die Andamaneninseln, wo es keine Elefanten gab, aber eben auch keine Straßen, keine Wege, keine Brücken, keine Fähre. Man hat die Elefanten dort genutzt, um das Gold des Dschungels, das Tropenholz zu bergen und ist auf den Elefanten dann von Insel zu Insel geschwommen. Also um etwas zu bewegen, um Dinge zu transportieren, um Menschen zu transportieren. In dieser Welt, in dieser realen Geschichte spielen die beiden. Ja, und mir geht es darum, du hast gefragt, warum veröffentlicht jetzt ein Verlag ein Buch in dieser Nachrichtenlage über schwimmende Elefanten auf den Andamaneninseln. Mir geht es tatsächlich darum, der Junge erlebt sein erstes Abenteuer und dieser alte, alternde Arbeitselefant, der allmählich die Kräfte verliert und auch sein Gedächtnis, erlebt möglicherweise sein letztes. Also, was wir gesagt haben, er löst sich auf vor den Augen des Jungen und der Junge muss sich dazu verhalten. Und so wie es mit meiner Großmutter war, bei der ich immer mich dagegen gewehrt habe zu sagen, die ist dement, so geht es auch mit Bellini und Dalí. Also der junge Bellini findet 1000 Erklärungen, warum der Elefant so ist, wie er ist, warum er launisch wird, warum er Dinge fallen lässt, Baumstämme, warum er einen Konzertflügel, einen Hügel hochziehen soll, kleine Fitzcarraldo-Hommage und dieser Konzertflügel rutscht den Hügel wieder hinunter und begräbt beinahe 12 Männer unter sich. Bellini sagt, ja, der hat sich in einen blauen Schmetterling verliebt, der ihm um den Rüssel geflogen ist und deswegen hat er den Rüssel gehoben und das Gleichgewicht verloren, obwohl auch Elefanten farbenblind sind.
Also können wir das Buch auch durchaus als metaphorisch begreifen, ja?
Ich glaube, man kann es als Abenteuergeschichte lesen, man kann es als Geschichte voller Erlebnisse, voller leuchtender Wagnisse betrachten, mit einem Elefantenrennen, mit einem Dampfer, den nur noch der Ross zusammenhält, mit einem mörderischen Dschungel und Sträflingen auf dieser Insel. Die Andamanen waren mal die größte Sträflingskolonie des British Empires oder die berüchtigste. Man kann darin aber auch eine Parabel auf das Leben sehen, auf etwas, was ich und was viele von uns erlebt haben.
Wann und wo ist dir der Gedanke gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ich liebe Elefanten und das habe ich auf einer Reise in Thailand erlebt. Ich war in der Zeit unglaublich viel unterwegs, habe die Welt so schlaglichtartig gesehen. 3 Tage ja. Panama, ein paar Tage Bolivien. Dann ging es in den Dschungel, an den Rio Negro, Amazonas und immer so weiter um die ganze Welt. Äthiopien, Kenia, Taiwan, Japan. Bis ich irgendwann nach Thailand kam und nur diese eine Aufgabe hatte, kümmere dich um Elefanten. Und zwar auf einer Farm, wo gerettete Elefanten gepflegt wurden. Also alte Elefanten, alternde Elefanten. Solche, die vielleicht ihren Bauern getötet hatten und als Killer-Elefanten bezeichnet wurden, was sicherlich der falsche Begriff ist, weil der Mensch meistens schuld ist, wenn ein Tier gewalttätig wird. Also ein guter Ort, wo man diese Tiere einfach sehr respektvoll gepflegt hat und ich durfte ihren Stall ausmisten, ich durfte, was eine Aufgabe war, ich durfte sie schrubben, ich durfte mit ihnen baden gehen und habe festgestellt, dass es denkende Wesen sind, sehr empfindsame, verletzliche Tiere, die mich jederzeit hätten zerquetschen können, aber sie waren eben genau das Gegenteil von dem, was wir so häufig in ihnen sehen. Sie waren nicht plump, sie waren nicht grob, im Gegenteil. Sie hatten ganz feine Antennen dafür, wo ich mich gerade befand, um nicht auf mich zu treten und manchmal auch in welcher Stimmung ich war. Die hatten aber eine sehr starke Wirkung auf mich.
Was ist der, wie schön, was ist der, weil du ja wirklich so viel gereist bist und halt eben ja auch quasi sogar in Buchform die unmöglichsten und entlegensten Orte entdeckt hast, was ist der schönste Ort, an dem du je gewesen bist?
Schwierigste Frage, die du mir überhaupt stellen kannst. Ich nenne
aber wahrscheinlich auch die du auch schon am häufigsten gehört hast, ne?
Ja, und sie führt immer dazu, dass ich wahnsinnig lange nachdenke und dann wahnsinnig lange rede. Achtung, kleiner Disclaimer, Warnung.
Fühl dich eingeladen.
Ich erzähle dann von Madagaskar, ich erzähle von Sevilla, ich erzähle von Indien, Rishikesh und auf dem Dach eines Gebäudes am Ganges zu sitzen, mit einem Guru zu meditieren. Ein wunderschöner Ort war für mich einer, den wir eigentlich mit Elend und Schrecken verbinden, nämlich Kolkata oder Kalkutta. Durch Günter Grass in unserem Sprachraum wahrscheinlich für ewig verbrämt, aber als ich dorthin kam, und das ist ja häufig eine Frage, wem begegnest du dort, bin ich einem Sarod-Musiker, einem indischen Musiker begegnet, der mich mit dem Satz begrüßt, dem unvergesslichen Satz, Welcome to the City of Joy. Und Ranajit heißt er, mit seinen leuchtenden Augen und seinen Locken und seiner Art zu erzählen, hat er mir eine Stadt gezeigt, die mich absolut gefesselt hat, die absolut abenteuerlich war, die manche als, viele als ein Hellhole bezeichnen immer noch. Mhm. Aber er hat mich dort einfach so auf liebevolle Art mit Musikern, mit Schriftstellerinnen zusammengebracht, mit Künstlerinnen, Malerinnen, dass ich diese Stadt als absolut schön empfunden habe. Bis zu einem Ort, der sich dann nennt Marble Palace. Die Taxifahrer oder Rikscha-Fahrer nennen ihn in der Regel Marble Place. Wenn du dorthin fährst, musst du den Wachmann bestechen und alle anderen um diesen Ort herum, aber dann darfst du hinein und betrittst einen Palast ganz aus Marmor, aus unerklärlich, aus chinesischen Elementen, aus römisch-griechischen Elementen. Nichts passt dort zusammen und drin ist eine unvergleichliche Kunstsammlung eines Reichen, der irgendwann europäische Kunst und zwar Hochkultur, Statuen, Malereien zusammengefügt hat, so dass sie überhaupt kein harmonisches Ganzes ergeben. Okay. Spiegelsäle, alles verstaubt. Irgendwann wurde das Licht angeschaltet, Kristallleuchter flackerten auf und wir standen vor einem riesigen Bild, was eine Reiterszene zeigte und mein Guide, den ich auch bestechen musste, sagte mir, Rubens. Ich sag, Paul Rubens? Rubens, ja. Wir standen also vor einem riesigen Paul Rubens, ich habe das nachgeprüft, er war echt, der in der tropischen Hitze der Stadt verwitterte und zwar in unglaublicher Schönheit.
Das hat dann ja auch schon wieder so einen leichten Fitzcarraldo-Touch, ne?
Ja, sie hat mich wahnsinnig inspiriert. Damals wusste ich, in Dalí, in meinem Roman, muss eine Szene in diesem Marble Place spielen und das tut sie dann auch, ja.
Blattgold.
Oliver Polak trifft. Das ist eine neue Serie im Zeitmagazin, wird nicht jede Woche kommen, das kann man schon mal sagen, denn der Aufwand, der dazu betrieben wird, ist recht hoch, denn Oliver Polak hat fürs Zeitmagazin Kiss, die Band Kiss, getroffen. 9 Seiten Zeitmagazin, tolles Artwork auch, tolles Interview, tolle Reportage. Er schreibt, die spektakuläre Rockband Kiss gibt ihre letzten Konzerte ein guter Anlass, mit den beiden Köpfen der Band über ihre Höhen und Tiefen zu reden, über Identität und jüdischen Humor. Oliver Polak hat das Interview geführt und es geht schon gut los. Oliver Polak fragt Gene Simmons, Gene, was ist der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jüdischen Mutter? Keine Ahnung. Der Rottweiler lässt irgendwann los. Und da war das nie vorhandene Eis, war dann aber auch noch gebrochen. Tolles Gespräch ja. mit Paul Stanley und Gene Simmons. Ja. Und da muss ich auch aber in diesem Falle auch dem Zeitmagazin auch mal ein Kompliment machen. Denn ich finde es grundsätzlich und im Speziellen, wenn es um Oliver Polak geht, toll, dass ein Magazin ja. Auch den monetären Aufwand betreibt, um einen Interviewer nach Los Angeles zu schicken und ihm die Zeit und das Geld und die Spesen zu geben, diese Interviews zu führen. Aber man bekommt ja auch was dafür.
Das ist eine wunderschöne Idee und sie hat mich so erinnert an die große Zeit der Magazine, an, das ist jetzt fast auf den Tag 25 Jahre her, als ich angefangen habe, Journalistik zu studieren und Tempo und Wiener noch die Heiligtümer waren und jeder wollte große Reportagen schreiben. Ich habe das mit großem Genuss gelesen, auch mit einem kleinen Neid, muss ich zugeben. Ja. Gleich wie er beschreibt, dass sie in einem Hotel namens Sunset Marquis Hotel in Los Angeles sich treffen, was wahrscheinlich ein Hotel in Flamingofarben sein wird, wie ich mir vorstellte. Ja. Eine sterbende Schönheit zu sozusagen ein Hotel, das in Schönheit vergeht, so habe ich es mir vorgestellt, viel Pastell. Zunächst hat mich das Interview, weil es so gut ist, an Tom Kummer erinnert, auch aus der Zeit von vor 25 Jahren, den legendären Interviewfälscher, der ein Interview mit Madonna geschrieben hat, mit Courtney Love, der diese Persönlichkeiten aber nie getroffen hat. Ja. Und als das aufflog, sagten dann die Promis, sie hätten diese Interviews aber gerne gegeben, weil sie so schön geschrieben waren.
Stimmt. Mike Tyson referierte doch irgendwie über Proust und so. Das war irgendwie ganz toll. Also ja. Er hat den wirklich Sachen in den Mund gelegt. Ja, das war spektakulär. Naja, bei Oliver Polak, das kann man schon sagen, der ist ja ein riesen Kiss-Fan. Und ich weiß nicht, wie die Verhandlungen mit dem Zeitmagazin gelaufen sind, denn ich glaube, auf der anderen Seite des Tisches hat man relativ schnell gespürt, der hätte es wohl auch umsonst gemacht, aber das ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist wirklich ein ganz tolles Interview, auch die Frage so, da ging es um Fanartikel. Zu euren vielen Fanartikeln gehörte zwischenzeitlich auch ein 10.000 Dollar teurer Kiss-Sarg mit eurem berühmten Kiss-Schriftzug. Habt ihr während der Pandemie mehr Särge verkauft? Gene Simmons lacht, sie sind ausverkauft. Oliver Polak sagt, wirst du in einem Kiss-Sarg begraben? Gene Simmons, ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Also, sagt Oliver Polak, also ich bin mir relativ sicher, dass du nicht im Kiss-Sarg beerdigt wirst. Du wirst keinen Rabbiner finden, der dich mit den SS-Runen auf dem Sarg beerdigt. Oliver, das sollten nie SS-Runen sein. Es sollten Blitze sein. Ist euch die Ähnlichkeit nie aufgefallen? Nein, erst als wir Post von der deutschen Regierung bekommen haben, Anfang der 80er Jahre, in der uns mitgeteilt wurde, dass wir die Schrift in Deutschland nicht mehr benutzen dürfen. Siehste, ich hab's nicht gewusst.
Ich finde dieses Interview deshalb so bemerkenswert, weil es so viel Wahrheit und Schmerz enthält gleichzeitig, weil es vom Humor, vom Lachen ins Weinen, in die Tragödie geht. Wenn Gene Simmons erzählt, dass seine Familie, was ich nicht geahnt habe, nicht gewusst habe, in einem Konzentrationslager komplett getötet wurde, komplett vergast wurde, bis auf seine Mutter, die 14 war und durch einen Zufall ausgewählt wurde, die Haare der Frau des Lagerkommandanten zu schneiden.
Wahnsinn, ne?
Und dann sich offenbar dort in deren Hause ja schützen konnte, dort überleben konnte und sich von Essensresten aus dem Abfall ernähren musste. Und ihr letzter Rat, wenn ich das richtig erinnere, an Gene Simmons war, als sie dann auf dem Sterbebett lag im hohen Alter, überlebe, lebe weiter, überlebe. Und trotzdem sei sie so eine positive, fröhliche, ironische, humorvolle Person gewesen. Das hat mich sehr bewegt.
Gewinner des Tages.
Ja, der wird heute ermittelt. Also wir sprechen zwar jetzt am Freitagabend, aber heute, da die Folge ausgestrahlt wird, ist ja das DFB-Pokalfinale. Ausgetragen wird es zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Und da frage ich dich, Dennis, wo liegen denn deine Sympathien an dieser Stelle?
Ist das eine Frage? Ja. Also 2018 habe ich diesen Pokal als, ich muss mich outen, glühender Eintracht Frankfurt-Fan in der Taverna Romana auf der Schanze in Hamburg geholt, umringt von Horden von Bayern-Fans, die voller Unverständnis auf mich blickten, als ich direkt vor der Leinwand aufsprang und Mijat Gašinović dieses 3-1 im Sprint erzielte. Ja. Ich habe mich irgendwann vor 3 Jahrzehnten in Eintracht Frankfurt verliebt, obwohl ich aus dem Niedersächsischen stamme, zu Frankfurt erstmal keinen Bezug hatte. Und das ist bis heute so geblieben, das kannst du nicht ablegen. Insofern,
war es die Zeit von Uwe Bein und Co.?
Ja, Ja, ja. J.J. Okocha, Anthony.
Vielleicht der beste
Yeboah.
Nichtmeister aller Zeiten.
Eine herrliche Zeit, die sehr schnell zerbrach, als ich dann Fan wurde. Es folgten viele Abstiege und manchmal auch Zweifel, sollte ich wirklich dabei bleiben. Ich habe sogar zwischendurch versucht, mal Bayern-Fan zu werden.
Oh Gott,
merkte aber,
kann man
du,
sein, ne?
Ich bin damals sogar dann Weltpokalsieger geworden, aber es berührte mich leider nicht in dem Maße, wie mich Eintracht Frankfurt mit dem Europapokal oder mit dem Pokalsieg 2018 berührt hat. Das ist es eben. Und insofern habe ich eine klare Präferenz.
Ja, du neigst ja auch dazu, ja auch beruflich, dich auch mal in Ecken zu begeben, in denen die Dinge nicht berechenbar und möglicherweise auch nicht im klassischen Sinne schön sind. Und da ist man vielleicht beim FC Bayern mit Ausnahme vielleicht weniger Monate, die wir jetzt gerade erleben, vielleicht nicht die richtige Adresse. Interessant, Taverna Romana, witzig. Denn da habe ich nämlich 2012 den DFB-Pokalsieg, den Doublesieg meiner Dortmunder Borussia erlebt. Und da jubelte ich ähnlich so wie du, in Anwesenheit der Bayern-Fans. Die Bayern waren ja auch häufiger mal in Pokalfinalspielen dabei. 2018 wiederum, als die Eintracht gegen die Bayern gespielt hat, hatte ich das große Glück, im Stadion zu sein in Berlin. Und das war natürlich ein unglaublich tolles Erlebnis. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Frankfurter Fans, eine bemerkenswerte, eine wirklich gute Truppe. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Und halte also ganz eindeutig auch zur Eintracht.
Und das ist die Tragik meines Lebens, jahrzehntelang Eintracht-Fan, ich habe sie noch nie live im Stadion gesehen.
Das ist wirklich bedauerlich.
Und ich weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob es klug wäre. Man sagt, never meet your idols. Mhm. Also triff niemals deine Idole. Vielleicht wäre ich dann kein Fan mehr, wenn ich vielleicht die Fans nicht verstehen würde, wenn mich der Akzent stören würde, wenn ja, wer weiß, welche Erlebnisse da auf mich warten würden.
Der Akzent ist auch gut. Ich meine, das Hessische ist doch eigentlich der coolste süddeutsche Akzent, oder?
Es ist warmherzig und schön.
Ja, finde ich auch.
Ich habe einen guten Freund, das muss ich gestehen, der in relativ hochrangiger Position im RB-Unternehmen arbeitet, der Einzige, dem ich den Sieg vielleicht von Herzen gönnen würde, wenn Eintracht Frankfurt ihn nicht erringt. Aber ich tue mich schwer mit dem Dosenkonzern.
Ja, nachvollziehbar. Um nochmal zurückzukommen auf die geschlossene Gesellschaft. Wir sprechen ja gerade schon über problembehaftete Millionäre und Milliardäre. Ja. Du hast ja Leute getroffen wie Jochen Schweizer, Werner Mang, den Schraubenmilliardär Wirth. Wie heißt der noch dann? Ich habe den Namen wieder vergessen. Nicht Thomas Kaiser, wie hieß er denn? Heute Mittag hatte ich ihn noch im Kopf. Kramer! Thomas Kramer, die sind doch sehr, was war das eigentlich? War es ein Börsenspekulant? Was ein Immobilien?
Ja, er war mal ein German
Finanzjongleur,
Wunderkind. Er war mal ein Börsenwunderkind, wurde dann Finanzjongleur, Immobilienmogul in Miami South Beach, eng mit Donald Trump auch verbunden, eine spektakuläre, in der Regel grell, wasserstoffweiß gefärbte Persönlichkeit, sehr groß, sehr galant an guten Tagen, jemand, der auf einer Party alles und jeden unterhält, der sich zu bewegen weiß, der die besten Witze erzählen kann und der manchmal in etwas dunkleren Momenten, so habe ich ihn erlebt, anders ist als das. Aber eine sehr schillernde, sehr polarisierende Persönlichkeit, in vielen Teilen sehr fragwürdige, die ich aber auf gewisse Weise auch schätzen gelernt habe. So ging es mir oft, dass ich die, vor denen ich eigentlich die größte Abneigung hätte haben müssen, dass ich mit denen manchmal dann doch sympathisiert habe, weil ich dann etwas Verletzliches vielleicht in ihnen gesehen habe, was mich berührt hat.
Das gilt aber nicht für Dr. Mang, oder?
Ja, hier muss ich eindeutig Nein sagen. Was so schade war, weil ich hatte mich auf den Schönheitschirurgen Mang so sehr gefreut am Bodensee. Es war eine wunderbare Geschichte, mein inzwischen verstorbener Großvater vom Bodensee, der Opa Max, der hat lang bei der Nummernschildausgabestelle in Lindau gearbeitet und jahrzehntelang dort gearbeitet. Und der bekam die Karriere von Dr. Mang hautnah mit, immer dann, wenn sich Herr Mang Statussymbole leistete. Das erste Mofa, den ersten Käfer, später den ersten Porsche. Dann hat Opa Max das Nummernschild immer ausgegeben und dem Wernerle sozusagen dann dabei zugesehen, wie er es montierte auf dem Parkplatz. So ungefähr die Erzählung. Und ich freute mich irrsinnig, als ich Herrn Mang dann traf, der allerdings ein wenig verstörend auf mich wirkte. Insofern in seinem Büro das ist, glaube ich, bekannt, ist er mehr oder weniger eingemauert von Hunderten, wenn nicht Tausenden Bildern von sich selbst, die um seinen Schreibtisch herumhängen. Mang mit Uli Hoeneß, Mang mit den Klitschkos, Mang mit Rummenigge, Mang mit den Effenbergs, Mang mit jeder Persönlichkeit.
Jetzt guck, was aus all denen geworden ist, ne?
So. All die, die man im Käferzelt treffen würde. Ich nagel mich nicht fest auf jeden Namen, aber ich habe sehr, sehr viele Gesichter dort gesehen. Und das Erstaunliche war, ich musste ihm gar keine Fragen stellen, sondern die Fragen stellte sich Herr Mang selbst in diesem Interview. Also ich saß nur da und er sagte, Sie fragen mich sicherlich, ob ich auf dem Boden geblieben bin. Dazu kann ich sagen, ich bin bis heute ein ganz einfacher alemannischer Junge, der alles Geld der Welt weggeben würde, wenn er noch einmal so jung sein könnte. Und man nennt es, glaube ich, Textbildschere im Fernsehkosmos.
Dann freue ich mich, dass wir beide ein bisschen dialogischer unterwegs waren, als du mit Dr. Mang, und dieses Gespräch oder ein anderes würde ich mit dir dann auch gerne wieder führen. Also fühl dich herzlich wieder eingeladen.
Dankeschön.
An dieser Stelle sei nochmal auf Dalí verwiesen. Das ist doch jetzt auch gerade jetzt zu der Zeit, das ist doch die perfekte Lektüre. Wir müssen ja jetzt nicht alle irgendwie, ich möchte jetzt keine anderen Bücher herabwürdigen, deswegen meine Damen und Herren, lesen Sie Dalí von Dennis Gastmann. Es lohnt
Dankeschön.
Sich. Und dir, Dennis, vielen Dank. Wie schön, dass wir wieder miteinander gesprochen haben.
Ja, auch wir sind nicht frei von Eitelkeit. Aber vielen Dank, und bevor wir die Heizdecken jetzt auch noch rausholen, das hat mich wirklich sehr gefreut. Ja.
Schön, dann machen wir das wieder. Dankeschön, Dennis.
Sehr gerne.
Mach's gut, bis denn.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.